Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Willkommen zurück zur letzten Folge Echo 3 an Echo 7 in diesem Jahr, also in 2022. Wie angekündigt, war Max mal wieder im Kino und deshalb gibt es heute das Review des tollen Films, der da heißt
The Banshees of Inisherin.
Wett?
Ja, so heißt der.
Warum heißt der? Warum hat der? Wieso?
Soll ich spoilern? Okay.
Naja, es ist ein Filmreview, warum solltest du nicht spoilern?
Ja gut, ist auch kein großer Spoiler, also der Film heißt halt nach einem Lied, was der einer der Hauptcharaktere während des Films so vor sich hin komponiert.
Aha. Also, wie heißt der jetzt? Banshees of?
Inisherin, also Inisherin ist eine Insel vor Irland, auf der das Ganze spielt.
Ah, also und Banshees sind, wie übersetzt man Banshee?
Eine Todesfee.
Todesfee?
Ja, das sind so Fabelwesen.
Okay, auf Wikipedia steht, von irisch gälisch Beansi, Frau aus den Hügeln, Frau aus dem Feenreich oder Geisterfrau.
Ja,
gibt genau, dann noch Beanside. Also Side ist ja sowas wie ein Fluch.
Dazu fehlt mir irgendwie das Gälische, muss ich sagen, aber ja.
Ja gut, ich meine, das kommt mir jetzt, von Side kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor, weil das war in Assassin's Creed Valhalla. Da musste man ja so ein paar Hexentotems zerstören als Kartenmission.
Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, du hättest das irgendwie im Mittelhochdeutsch im Germanistikstudium gehabt, aber.
Nein, tatsächlich nicht. Aber das war auch das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat am Studium. Von allem, was ich so durchmachen musste, war Mittelhochdeutsch das, Schlimmste. Mag aber auch am Dozenten gelegen haben, von dem ich den Namen, ich glaube, ich weiß ihn noch, aber ich sage ihn jetzt nicht. Das, über Toto soll man ja nicht schlecht sprechen.
Oh.
Ja,
Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht jetzt.
Wieso?
Jetzt hatte ich gedacht, jetzt werden wir unserem Bildungsanspruch gerecht und jetzt kommt schon wieder Assassin's Creed, ey.
Ja, wieso? Assassin's Creed empfehle ich jedem, der gerne was über Geschichte in amüsanter Art und Weise erfahren möchte, also dabei auch unterhalten werden möchte. Und natürlich muss man da die nötige Sorgfalt walten lassen, um die Fiktion von der historischen Realität zu trennen.
Aber doch nicht jedes Assassin's Creed, oder?
Doch schon.
Was?
Doch, doch.
Also gerade die neueren wirken irgendwie so ein bisschen zwielichtig, so rein vom äußeren Anblick, aber gut.
Sind die nicht immer schon zwielichtig gewesen? Eine Gilde von Assassinen, die böse Menschen tötet?
Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine es so rein inhaltlich. Also irgendwie Assassinen bei Wikingern oder was war das andere? Assassinen im alten Ägypten, im alten Griechenland, irgend sowas, ne?
Ja, wir schreiten ja durch verschiedene Ähren in diesem Franchise. Hat ja angefangen sozusagen als Ableger des Prince of Persia Franchise.
Ach, Prince of Persia, dieser schlechte Film da, ja.
Nee, das basierte ja auf den Sands of Time Trilogie Teilen.
Ist schon klar.
Ja, obwohl der Film, ich fand den gar nicht so schlecht.
Also die Parcours-Szenen waren super, ja.
Ja, also. Und Jake Gyllenhaal war erstaunlich gut als Prinz, obwohl heutzutage, ich meine, der ist ja schon fast 10 Jahre alt, hätte man wahrscheinlich einen Mann aus dem näheren Osten gecastet, so wie Oscar Isaac zum Beispiel, der zumindest so aussieht.
Ach, der Film ist 10 Jahre alt, ich dachte schon, warte mal, also das kommt mit dem Schauspiel irgendwie nicht so ganz hin.
Ja, komm, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden. Also startet, wie gesagt, während des, wievielten Kreuzzuges? Auf jeden Fall im 12. Jahrhundert und dann geht es weiter nach vorne in die Renaissance mit Ezio und seiner Trilogie, dann danach ins koloniale Amerika, dann in London, der kurz vor dem Wechsel zum 20. Jahrhundert, Französische Revolution war, glaube ich, davor sogar noch, genau, Unity und dann folgte, jetzt habe ich der Black Flag vergessen, die Piratenwelt in der Karibik. Das war der 4. Teil. Also erst koloniales Amerika, dann Black Flag, dann Französische Revolution, Dann industrialisiertes England, also London. Und dann ging es wieder zurück. Origins war dann in Ägypten, dann wie gesagt bei den Griechen, vornehmlich Sparta, also so 240 vor Christus. Und dann sind wir wieder weiter nach vorne gesprungen ins 9. Jahrhundert zu den Wikingern in England. Ja.
Wie kommen wir jetzt eigentlich auf Assassin's Creed gerade?
Wegen dieser gälischen Wörter, die Banshee ausmachen. Ja, so, okay. Gut. Also das basiert auf einem, also auf einem Lied, das dieser Typ da komponiert über die Insel. Nee. Egal.
Nein, nur der Titel. Letzten Endes ist das eigentlich auch nur so eine Wegwerfnotiz während des Films. Das ist, also, nicht, dass es komponiert, aber wie das Ding heißt, aber danach heißt halt der Film letzten Endes.
Ah.
Aber ist gar kein so unpassender Titel letzten Endes, wobei das wäre dann schon ein ziemlich großer Spoiler, wenn ich verraten würde, wieso. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen wieder mal nach dem Feedback-Dreiklang vor.
Bitte.
So, Teil 1 des Dreiklangs ist ja Wahrnehmung. Was habe ich wahrgenommen? Das heißt, ich würde jetzt erstmal kurz zusammenfassen, was so passiert. In der gebotenen Kürze.
Hauen Sie nein.
Gut. Wir befinden uns im Jahr 1923. Der irische Bürgerkrieg geht gerade langsam, aber sicher zu Ende. Irischer Bürgerkrieg, also zwischen der Regierung und der IRA. Wir erinnern uns vielleicht noch irgendwie, Geschichtsunterricht, da war mal was, oder Englischunterricht. Dunkel, oder?
Das wurde doch jetzt durch den Brexit auch wieder aufgeworfen, dass die Spannungen zwischen Irland und Nordirland wieder aufflammen könnten durch diese Grenzkontrollen und den Status von Irland als EU-Mitglied und Nordirland, das zum United Kingdom noch gehört, ne?
Ja, da war was. Nun ja, also wir finden uns im Jahr 1923 und wir befinden uns auf Inish Erin, einer Insel vor der Küste Irlands.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, Das wird aber zusammengeschrieben, ne?
Ja, aber die sprechen es irgendwie getrennt aus, das ist ganz komisch.
Aha.
Irgendwie Inish Erin sprechen die es aus, ich weiß auch nicht wieso. Allerdings muss man dazu sagen, die Hauptcharaktere haben auch absolut unmöglich aussehende Namen.
Sei froh, dass es kein Welsh-Film war.
Zum Beispiel Colin Farrell spielt hier einen Padraig Sulibahin.
Sulibahin, das erinnert mich so an Star Trek Enterprise.
Wahrscheinlich spricht man eher so wie Patrick Sullivan oder sowas aus.
Aber Sullivan, was, das könnte
Sullivan
sein.
Sullivan, ja. Aber wie sich da schreibt, ist also abenteuerlich.
Ja.
Ja. Jedenfalls.
Der Rest klingt aber relativ normal eigentlich. Was sehe ich hier? Colm Doherty, Dominic Kearney,
ja, und
John Joe Devine oder Devine.
Ja, und dann wieder die Siobhan und dann wieder der schöne Nachname.
Chavon wird das doch gesprochen. Aber das scheint seine Frau zu sein, dem Namen.
Das ist seine Frau, genau. Ja, nein, das ist seine Schwester ist das.
Oh, okay. Also Verwandtschaft, ja.
Genau, ich bleibe jetzt einfach mal, ja.
Okay, ich höre also, jetzt auch auf reinzureden, du erzählst einfach mal kurz, was du erzählen willst.
Colin Farrell spielt da einen, ja, ich würde sagen, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber es ist nochmal einen unbedarften, aber sehr freundlichen Herrn, der, ich glaube, Kühe sind, hütet, was man halt auf so einer Insel tut. Du als Mensch aus dem Dorf kannst dir sicherlich nachfühlen, wenn irgendwas
Moment.
Passiert, weiß es am nächsten Tag das gesamte Dorf.
Manchmal, früher war das sicherlich mehr so, aber tatsächlich warte ich heute doch schon mal so ein bisschen auf den Dorffunk und man muss teilweise echt aktiv nachfragen,
nachbohren.
Echt aktiv nachfragen, um Informationen zu bekommen, ja.
Ach so, ja gut.
Nein, das Internet hat alles verändert, so ist das halt, ne?
Ja, und die leben halt so ihren Trott vor sich hin, gehen halt jeden Tag um 4 in den Pub und saufen sich einen weg. Man kennt es. Denkst du?
Kennt man das?
Kennt man das, ja.
Da spricht der Bayer.
Denn direkt zu Beginn des Films taucht plötzlich Brandon Gleesons Charakter nicht mehr auf. Beziehungsweise taucht schon auf, setzt sich dann aber weg. Und dann fragt man sich, wieso, was ist denn los? Wir sitzen hier, wir saufen zusammen, warum, das machen wir seit 20 Jahren, warum jetzt nicht?
Ein Doppelgänger.
Nee. Das wird dann im Laufe der Zeit klar. Also ich würde sagen, er hat eine Midlife-Crisis.
Ah.
Modern gesagt.
Passiert dem Besten.
Ja, also er denkt sich, ja, was, Was hinterlasse ich der Welt? Außer ein paar Schafen. Und warum tue ich mir eigentlich dieses Geschwätz hier an, dieses Belanglose hier? Warum mache ich nichts Sinnvolles mit meinem Leben?
Da und muss ich gerade, ich gucke ja gerade auf Amazon Prime die Ringe der Macht und da muss ich jetzt so ein bisschen an die Hobbits denken.
Achso, an die eine Hobbit-In.
Ja, ich meinte jetzt aber tatsächlich wirklich eher die aus Herr der Ringe.
Achso.
Wo man sich im Auenland halt schon ganz gut niedergelassen hat und da dem, ja, Frohsinn und der Völlerei frönt.
Ja, und jetzt handelt gefühlt der gesamte Film davon, wie der, wie gesagt, etwas unbedarfte, aber sehr liebe Colin Farrell versucht erstens rauszufinden, warum mag er mich nicht mehr, zweitens, was kann ich tun, um es wieder so werden zu lassen wie früher und drittens, ja, Eskalation. Und die Eskalation, die bleibt auch wirklich nicht aus, also das FSK 16er Rating hat er verdient.
Hat er sich im Gegenteil zu Nori aus der Herr der Ringe Serie da etwa, ja, Terroristen angeschlossen?
Nee, das war eigentlich meine Vermutung, als ich den Plot gelesen hatte, aber die Terroristen bleiben relativ außer Betracht, obwohl es halt das Setting ist. Ah. Du siehst ab und zu mal am Horizont ein paar Explosionen, dies, das.
Ach ja.
Bisschen was hochgehen, im Dorffunk wird ab und zu berichtet, ja, der hat sich wieder umgebracht und der wurde umgebracht.
Bombenstimmung, Granatenwetter.
Aber da es auf einer Insel spielt und sich die Kämpfe wohl tatsächlich größtenteils auf dem Festland zugetragen haben, bekommen wir da außer ein bisschen Schnallerei im Hintergrund eigentlich nicht viel mit. Und
Insert Silvester-Kommentar.
Wie war das gleich wieder? Da gab es einen so etwas schwierigen Dialog, finde ich. Wo es dann heißt, ja, auf dem Festland richten sie gerade den Protestanten hin. Da habe ich mich extra als Henker bereit erklärt. Wollte schon immer mal sehen, wie jemand hingerichtet wird. Also die Leute sind auch eher ein bisschen unbeschwerter mit dem Thema.
Hä?
Und sind eigentlich nur noch, also du merkst, die Leute sind alle irgendwie nur noch gelangweilt davon, dass es die ganze Zeit Krieg, Krieg, Krieg und nochmal Krieg gibt. Haben echt keinen Bock mehr und treiben so vor sich hin. Und dadurch bricht halt eben dieser Move so, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du langweilig bist. Aha. Durchbricht so ein bisschen dann diese Stimmung und dann geht's halt um nichts anderes mehr.
Okay, also
wie gesagt,
Colin Farrell versucht dann quasi herauszufinden, warum der eine nicht mehr mit ihm reden will und ihn wieder vom Gegenteil zu überzeugen.
Genau.
Aber dann eskaliert die Situation.
Es eskaliert komplett.
Aha. Wie viele sind hinterher tot?
Ich muss gerade nachrechnen.
Oje.
Nee, gar nicht so viele. Ich glaube, zwei sind's und ein Esel.
Klingt so nach Tarantino.
Ja, also es passiert alles Mögliche.
Okay,
und schön. Ich muss sagen, der Film ist als Komödie gelabelt. Würde okay. Würde ich unterschreiben, es ist durchaus guter Humor dabei. Es ist aber diese Art von Humor, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, so ein bisschen.
Okay.
Also, es ist sehr hart teilweise. Wir sagen, eine sehr bitterböse Komödie. Also das mit dem IAA-Drama, was ich vorher vermutet hatte, das traf gar nicht zu. Wie gesagt, die kamen so gut wie nicht vor. Sondern es ist eine sehr bitterböse Komödie.
Mhm.
Charaktere fand ich eigentlich alle sehr, sehr gut geschrieben. Wie gesagt,
also,
Colin Farrell.
Also hier steht so dramatisch in der Zusammenfassung auf Wikipedia, als Colm schließlich ein schockierendes Ultimatum stellt, um seine Absicht zu konkretisieren, eskaliert die Situation.
Ja, das trifft zu, ja.
Aha, aber mir steht hier nicht.
Genau. Ja, das Ultimatum besteht darin, dass, wenn Colin Farrell ihn das nächste Mal anspricht, schneidet er sich einen Finger ab.
Ja, kann man mal machen, ne?
Ja. Spoiler, es bleibt nicht nur bei einem.
Ach du Scheiße.
Wieder drastisch.
Ja, was man alles so macht, um die Langeweile zu überwinden.
Genau.
Also, so langweilig könnte mir, glaube ich, gar nicht sein.
Ja. Also, wie gesagt, die Charaktere. Finde ich eigentlich alle sehr, sehr schön geschrieben. Wie gesagt, Colin Farrell, der ein bisschen unbedarfte, ja, was ist das? Viehzüchter? Bauer? Hm. Wie gesagt, unbedarft, aber freundlich. Brandon Gleeson dann ebenfalls Viehzüchter, würde ich sagen, wobei es nicht so wirklich klar wird, was er jetzt eigentlich ist. Der wohnt halt auch irgendwie auf der Insel, in der Midlife Crisis. Der anfängt, Colin Farrell zu ghosten.
Ja, ja, genau.
Ich meine, ich muss überlegen, was wir alles für Themen haben. Wir haben die Midlife Crisis, wir haben das Ghosting, wir haben selbstverletzendes Verhalten. Das ist, ne?
Ich hatte irgendwie erwartet, der Typ sei jünger, aber der sieht schon relativ alt aus, dieser
Ben
Gleeson.
Ja, genau. Wir haben Emanzipation, auch das. Weil die Schwester von Colin Farrells Charakter ist eine sehr, sehr intelligente junge Dame.
Ja.
Ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder. Und die hält eigentlich nichts auf dieser Insel. Und ja, das merkt man auch. Sie versucht die Hälfte des Films über wieder alles in Ordnung irgendwie zu bringen, nebenbei. Aber irgendwie misslingt ihr das immer.
Oh, das ist ungünstig.
Und immer denkt sich, also ich habe genug von diesem Scheiß hier. Dann haben wir den Dominic Kearney. Kearney, wie auch immer. Dominic. Dominic ist der Dorftrottel.
Oh, okay.
Er versucht sich dauernd an Colin Farrells Schwester ranzumachen. Nicht gerade sehr erfolgreich. Und wie gesagt, ist auch sonst ein bisschen durch den Wind. Ist der Sohn des lokalen Polizeichefs, der wiederum, naja, ich sag mal, die volle Härte des Obrigkeitsstaats auskostet.
Oha.
Ja, also der ist ein absoluter Hardliner. Wir haben den neugierigen Barmann. Wir haben im Nachbarort die Krämerin, die aber so eine Tratschtante ist. Also bei der darfst du gar nicht einkaufen, wenn du nicht eine Geschichte erzählst.
Oh, ja, warte mal, an was erinnert mich das jetzt?
Wahrscheinlich an das eigene Dorf.
Nein. In irgendeinem Film war das doch, da bezahlte man doch mit Geschichten oder sowas. Was war das noch?
Gab's da nicht eine How I Met Your Mother-Folge?
Nee, das war in irgendwas anderem. Ja, falls das irgendeinem Hörer einfallen sollte, dann schreibt es mir bitte, ich komme echt nicht mehr drauf.
Haben wir noch irgendwelche Charaktere? Ich überlege gerade. Ach so, genau, und wahrscheinlich titelgebende Dame, eine ja doch ältliche Herumtreiberin, die meines Erachtens schon irgendwie die Rolle der titelgebenden Banshee eben einnimmt.
Schreit sie auch, wenn man sie sieht?
Das nicht, aber sie gibt irgendwie jedes Mal, wenn man sie trifft, irgendwelche mysteriösen prophetischen Ergüsse von sich, die dann meistens auch irgendwie zutreffen.
Eieiei.
Und meistens auch nicht sehr gut ausgehen.
Wenn er sich den nächsten Finger abschneidet, oder wie?
Auch das.
Ui. Ja gut, das kann man ja provozieren, indem man ihn anspricht.
Genau. Ja, ach, und
wie böse. Was macht er denn, wenn er keine Finger mehr hat?
Ja, ne? ja, wir sehen halt Colin Farrells Charakter sich so ein bisschen wandeln. Vom langweiligen netten Menschen zum nicht mehr ganz so netten Menschen, der zynischen immer drastischer Mistkerl wird. Ja, zynischer Mistkerl will ich jetzt nicht sagen. Also verbittert wird er, ja. Er wird immer verbitterter, das ist richtig.
Na gut. Und wie löst sich das Ganze dann wieder im Endeffekt?
Das tut's eigentlich nicht so richtig. Ich will's auch ungern spoilern. Also,
ja, ist okay.
Es sind einige Leute tot und Colin Farrell ist tatsächlich so ein so zynischer Mistkerl, dass er direkt wieder interessant für den anderen wird.
Ah, klebt er sich die Finger da wieder an?
Leider nicht.
Ich glaube, ich nehme das und nicht ganz genug hier. Obwohl, es ist ja eine bitterböse Komödie, von daher.
Ja, also bitterböse trifft es sehr, sehr gut. Wie gesagt, also die Story ist auch relativ
überschaubar.
Turbulent. Ja, turbulent tatsächlich sogar, finde ich. Obwohl es eigentlich, also das spielt permanent auf so einer idyllischen Insel. Ab und zu hast du mal Kanonenschläge im Hintergrund, aber ansonsten ist es eigentlich sehr idyllisch alles. Und dafür ist es halt schon ziemlich krank eigentlich, was da teilweise passiert.
Ist das nicht denn auch so und eigentlich so ein Trope, wie man das so nennt, dass in den verschlafensten kleinen Örtchen es eigentlich unter der Oberfläche am meisten gärt?
Ja, gut, wohl wahr. Aber ich hatte es also in der Preview, danach hatten sich einige so unterhalten, so um mich herum, die meinten so, ja, also, wem das hier eingefallen ist, ja, Respekt.
Mhm. Sag mal, ist das nicht eigentlich auch die Prämisse von Broadchurch?
Von was?
Kennst du nicht die britische Serie Broadchurch?
Sagt mir spontan nichts, ne?
Ja, also da geht es darum, dass in einem Küstenstädtchen ein Mord passiert und dann die örtliche Kriminalpolizistin, gespielt von Olivia Colman, dann ermitteln muss. Unter anderem spielen da sehr viele Leute mit, die was mit der BBC bzw. Doctor Who zu tun haben. David Tennant zum Beispiel, Jodie Whittaker, Arthur Darvill. Ja, auf jeden Fall, da wird halt im eigenen Dorf ermittelt und so weiter und so fort. Und da brodelt es halt auch, da bröckelt dann diese idyllische Atmosphäre, die man am Anfang da mitkriegt, dann nach und nach weg, bis dann auch alle sozusagen sich nur noch an die Gurgel gehen wollen.
Wobei, es wollen sich ja nicht alle an die Gurgel gehen. Es ist ja quasi, Brandon Gleesons Charakter sagt, ich habe keinen Bock mehr. und Colin Farrell will es nicht akzeptieren und kommt nicht drauf klar und wird immer wahnsinniger. Na, wahnsinniger nicht, aber wird immer verbitterter.
Ja, aber irgendwie habe ich schon mal den Eindruck, dass viele Serien aus England und Umgebung auf so einer Prämisse beruhen, dass sich da Leute gerne an die Gurgel gehen wollen, entweder alle oder teilweise. Ist das nicht irgendwie ein Thema, was sich da so durchzieht? Ja, also wenn ich jetzt, wir haben jetzt, ne, vor Weihnachten läuft doch immer Der kleine Lord. Da ist das doch auch eigentlich am Anfang so.
Habe ich tatsächlich nie gesehen, aber ich meine, gut, ich meine, in England gibt es halt auch so viele verschlafene Nester auf dem Land.
Ja.
Ja, es gibt die Großstädte, ja klar, also in England, sage ich schon, Großbritannien oder auf den britischen Inseln. Ja, es gibt die Großstädte, aber es gibt auch verdammt viele Nester.
Ja, und dann haben wir jetzt, über Weihnachten lief die Neuauflage von Der Doktor und das liebe Vieh. Oh. Ja, und da ist das ja auch fast so. Also es ist sehr interessant. Und dann haben wir noch Barnaby, hier, Inspektor Barnaby. Ja.
Nun ja, aber lesen jedenfalls zu unserem Film zurück.
Bitte, bitte.
Letzten Endes, also ich muss sagen, Colin Farrell liefert ordentlich ab. Hab den auch so gut noch nicht allzu oft gesehen. Oder eigentlich gar nicht. Ich kenne ihn eigentlich. Kennst du den als was anderes als irgend so ein random Action-Typen? Nicht, oder?
Ich wollte gerade sagen, hier, Don't Pick Up war das doch, oder?
Wann war das?
Oder war da, oder nee, warte mal. Ich kenne ihn eigentlich aus Nicht Auflegen. Also da ist, war das nicht irgendwie sein Durchbruch?
Ich kenne ihn aus irgendeinem Grund aus dieser richtig schlechten Neuverfilmung von Total Recall.
Ja, genau, Total Recall war auch drin, ja, das stimmt.
Ja, deswegen, also ich hatte irgendwie, bei Colin Farrell hatte ich irgendwie so negative Dinge im Hinterkopf.
Auch aber in dem Tierwesen-Film?
Ja, Tatsache, ja.
Ja.
Tatsache. Als Percival Graves.
Ja. Interessanterweise, wenn man den mit Bart sieht, dann denkt man, oh ja, so sieht er aus. Und wenn man den ohne Bart sieht, denkt man, wer ist das?
bei mir andersrum. Ich kenne den ohne Bart.
Echt? Okay.
Ja, aus Total Recall, wie gesagt.
Ja, obwohl, ja. Kommt wohl auch ein bisschen drauf an, wie das Foto ist. Ich sehe hier nur verschiedene Fotos von ihm und da denke ich teilweise, wer ist das?
Ja, zum Film selbst, wie gesagt, Colin Farrell liefert auf jeden Fall ab. Musikalisch eigentlich auch auf jeden Fall top orchestriert. Kann halt nichts Schlechtes dazu sagen. Groß aufgefallen ist er mir jetzt nicht, außer in den Szenen, die wohl tatsächlich komisch sein sollten. Da hat der Score dann auch ein bisschen unterstützt auch. Das waren immer so diese Momente, wo man denkt, das haben sie nicht ernsthaft gesagt jetzt.
Okay.
Die Landschaftsbilder, ultra schön, aber nicht so Andor-mäßig, wo erstmal 3 Minuten Kamerafahrt durchs Land gehen, sondern dann wirklich unterstützend nur.
Okay, also nicht Karl May, sondern
du hast halt eigentlich, jede Außenaufnahme ist eigentlich wie gemalt. Aber das liegt halt einfach an der Schönheit Irlands, würde ich sagen.
Ja, okay.
Ja.
Die schroffen Küsten.
Ja, genau. Ja. Aber also, du hast ab und zu nur schon mal so einen Shot irgendwie einfach in die Landschaft rein, aber die sind immer nur sehr, sehr kurz und gehen dann eigentlich direkt wieder zu den Charakteren zurück.
Ein Shot, sagst du? Meinst du jetzt einen echten Schuss oder ein Bild?
Ich meinte eine Kameraaufnahme. Aber gut.
Gut, okay. Ja, lass uns mal zu den Kriterien kommen. Die 7 an der Zahl.
Die 7, ja, also Handlung. Es ist wieder sehr langsam, overall. Also es waren gleich gut über 2 Stunden. Aber es ist halt die Frage, ich weiß nicht, was sage ich zur Handlung? Ich würde dir schon so eine 8 geben, denke ich mal.
Wegen der bitterbösen Witze?
Ja, nee, das wäre ja beim Dialogwriting.
Ach so, okay.
Nee, allgemein, es ist mal was Neues, es ist mal was. Also,
habe ich nicht gerade gesagt,
Prämisse von dem Film,
so wie die 0815 Prämisse klingt?
Die Prämisse ja, aber was draus gemacht wird, nicht.
Na gut.
Also es ist, also der Drehbuchautor, der, ich weiß nicht, der muss irgendwas, entweder Drogen genommen haben oder muss irgendein Problem haben, eins von beiden.
Vielleicht bekämpft er das Problem mit Drogen, wer weiß, ja.
Aber sonst kommst du nicht auf sowas, glaube ich. Also.
Oder er kommt vom irischen Dorf.
Oder so. Ja, Worldbuilding, weiß nicht, ich meine, es ist halt eine irische Insel, ja. Wenn man jetzt die Charaktere dazu nimmt, die sind halt alle schon ganz gut ausgearbeitet und die sind auch alle schon ziemlich wild drauf teilweise. Natürlich, ich meine, der Dorftrottel ist ein bisschen stereotypisch. Aber ansonsten, ja, es geht mal Worldbuilding, gehen wir mal 7, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, eher 6. 6 bis 7, aber es ist halt die Realität.
Ja, okay. Ich sehe gerade, der Regisseur und Autor kommt aus London.
Oh, na gut. Das ist nicht so dorfig.
Nee.
Auf Score würde ich eine 8 bis 9 vergeben. Machen wir mal eine 9. Das ist ich habe absolut nichts daran auszusetzen. Er macht genau das, was er soll, und in den entscheidenden Momenten ist er präsent. Also viel besser geht's, glaube ich, nicht.
Gut.
Also, ich hatte das Problem, der war diesmal nicht auf Englisch, so, wie es bei diesen Premieren sonst immer ist. Deswegen leider die irischen Dialekte verpasst, weil die ganzen Schauspieler sind ja alle Iren.
Ja, aber sei doch froh, dann musst du deine Ohren nicht verdrehen.
Nein, mir verdreht's nur die Augen, wenn ich sehe, wie die Dinge geschrieben werden. Ich check immer noch nicht, wie kommt man von dieser Schreibung zu dieser Aussprache? Ne? Egal. Ja, also Dialoge gebe ich eine glatte 10, also die sind einfach, es ist extremst witzig teilweise, es ist bitterböse und ja, da können sich einige was von abschauen.
Hm. Aber hier, wegen der Aussprache, frag ja. Das mal die Franzosen.
Oh Gott. Kreativität. Ich finde, das haben wir echt schon bei der Handlung, beim Drehbuch irgendwie abgehandelt, oder? Also, ich meine, die Situation, hatten wir ja gesagt, die ist ja, aber was halt daraus gemacht wird, das ist schon schön.
Das zählt aber meiner Meinung nach eher zur Kreativität als zur Handlung.
Ja, gehen wir mal als Kompromiss, das ist eine 7.
Okay.
Dann haben wir beides irgendwie abgehandelt. Visuell, also gut.
Hast du ja schon gesagt, sieht toll aus.
Sieht toll aus, absolut. Kameraarbeit ist wirklich klasse.
Wie ist das Martialische umgesetzt?
Ich glaube, der Film kommt komplett ohne jede CGI-Sequenz aus. Also es würde mich wundern, wenn da auch nur ein einziger Computergrafiker dran beteiligt gewesen wäre.
Wir gucken mal in den Abspann, wenn wir ihn sehen können.
Ja. Es würde mich sehr wundern, auf jeden Fall.
Während du weiterredest, gucke ich mal in die IMDb.
An sich, die Handszenen sind natürlich so blutig, wie man beim FSK 16-Film halt noch sein darf.
Mhm.
Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist durchaus drastisch. Also sie scheuen sich nicht davor, dann auch die Folgen zu zeigen.
Also die abgeschnittenen Finger?
Die und die fingerlose Hand. Also da scheuen sie sich absolut nicht davor, dementsprechend ja. Ja, was machen wir denn? Also wie gesagt, Kameraarbeit ist super, aber ist das halt alles für einen visuell guten Film? Ist die Frage.
Hm.
Ja, gehen wir mal eine 7. Wie gesagt, er tut, was er soll.
Also du fragtest doch gerade nach der CGI.
Ja.
Also es gab auf jeden Fall ein relativ großes Visual Effects Department hier.
Ja gut, ich meine, Visual Effects können ja alles sein.
Ja, also hier steht zum Beispiel Digital Compositor, VFX Producer, Roto and Prep Artist, Onset Visual Effects Supervisor.
Ja klar, sonst hättest du ja, das ist ja maximal für das CGI.
Nochmal.
Sonst hättest du ja maximal viele CGI-Artists irgendwo rumstehen.
3D-Artist.
3D, aber wo? Okay. Anscheinend gab es doch einen.
Mhm.
Wie gesagt, ich kann mir gerade keine Szene vorstellen, wo irgendwas digital eingefügt werden sein könnte. Aber gut.
Ja.
Nach Avatar glaube ich eigentlich keine mehr. Hätte auch sein können, dass jetzt der Film komplett vor Bluescreen gedreht wurde. Und naja. Darsteller top, absolut.
Okay, gut.
Würde ich einen 9 geben, safe call.
Ja, die Kriterien und den Endscore werden wir dann auch in die Shownotes schreiben zum Nachlesen.
Oha.
So, dann mach mal.
Eine solide 56.
Ah, okay. Wo platziert ihn das dann?
Knapp unter unseren drei Filmen von der anderen Special-Folge.
Ah, okay, ja. Von unserer großen Eichungsfolge sozusagen.
Genau, die große Eichungsfolge, die wir aus Eichungsgründen sogar zweimal aufnehmen mussten.
Ja, weil dein Mikro nicht geeicht war, beziehungsweise dein PC.
Genau, sehr richtig.
Ja gut, die ist sozusagen ja der Beginn unserer Review-Reihe. Aber Max, da müssen wir uns echt mal einen Namen für ausdenken, für diese Review-Reihe. Weil irgendwie können wir nicht immer dazwischen meandern, das als eine reguläre oder als Special-Folge zu betiteln.
Wir können ja sagen, wer sich einen guten Namen ausdenkt, den wir letzten Endes auch nehmen, bekommt das nächste Promomaterial, was wir für irgendwelche Filme bekommen.
Oh, da fällt mir ein, ich muss das mal verschicken. Unsere Gewinner stehen ja fest von der Avatar-Premiere.
Eine sehr gute Idee, ja.
Ja. Die Gewinner schreibe ich dann auch in den Post beziehungsweise in die Shownotes von dieser Folge rein.
Wundervoll.
So sieht's aus.
Ja, ich kann verstehen, warum der Film einer der Oscar-Anwärter ist. Ich glaube, der ist überall so bei den Kategorien, wo er nominiert werden dürfte, bei den Wettanbietern immer so auf Platz 2 oder so.
Ja, aber ist das denn dann auch so ein typischer Film, der so komplett out of left field kommt quasi?
Was heißt das für dich?
Also einer, der nicht großer Blockbuster war, aber dann irgendwie doch von ganz vielen Leuten, vor allem Kritikern und Academy-Mitgliedern, dann gehypt wird sozusagen und aber von der großen Bevölkerung eher ja wie so ein Arthouse-Film behandelt wird.
Ja gut, Arthouse-Film trifft es wahrscheinlich schon ganz gut, ja. Es ist kein richtiger Arthouse-Film, nee, das nicht. Also ich meine, dafür ist halt auch die Besetzung schon wieder etwas zu...
Ja, natürlich, aber weißt du, was ich meine jetzt? Also wenn ich mir alleine hier schon die gewonnenen Awards und die Nominierungen anschaue, die hier so stehen, dann...
Das ist ein absoluter Kritikerliebling, der Film, das kann man sagen.
Ja, aber wenn du mich da jetzt nicht von informiert hättest, dass du diesen Film schauen willst, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal bei der Oscar-Verleihung den Namen des Films gehört und hätte es dann komplett vergessen wieder, weil das dann auch komplett an mir vorbeigegangen wäre.
Und vielleicht auf Disney Plus geschaut irgendwann mal.
Bezweifle ich, weil das nichts wäre, was mich intrinsisch motivieren würde zu schauen.
Ja, wie gesagt, ist halt ein klassischer Kritikerliebling, das muss man sagen.
Siehst du, also doch.
Aber wie gesagt, rein visuell kann der mit sehr, sehr viel mithalten.
Da mag ja sein, also es gibt viele sehr visuell ansprechende Filme oder auch Serien, die aber meistens an einem vorbeigehen.
Ja gut, ja. Ich glaube, da hat er nicht sogar einen Goldenen Löwen in Venedig gewonnen, sehe ich hier gerade. Oder auch zwei.
1, 2, 3, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja. Also, wie gesagt, der wird schon noch abräumen. Ich habe jetzt gesehen, Einspielergebnis in den USA waren irgendwie um die 9 Millionen US-Dollar. Ich frage mich, ob die damit überhaupt die Gage von Colin Farrell rausbekommen haben, aber gut.
Wer weiß.
Aber ja, auf Rotten Tomatoes habe ich gesehen 97% Zustimmung, also...
Kritiker oder Audience?
Kritiker. Audience war ein bisschen weniger.
Okay. 98 steht hier auf Wikipedia.
98 mittlerweile?
Ja. Von den Kritikern und 8,7 von 10.
Na, immerhin.
Gleiche bei Metacritic, also 87 von 100.
Ja.
Ja, also gut, wer sich für solche Tragikomödien interessiert, der... sollte da, denke ich mal, einen Blick riskieren, wer sich vor allem auch für die irische, großenglische
Landschaft?
Ja, Landschaft insbesondere, genau, aber auch Dorfidylle interessiert und was da so unter der Oberfläche bodelt, der kann auch mal einen Blick wagen. Ja, und ansonsten?
Ich muss sagen, also unter dem Radar, da hast du schon recht mit, der kommt am 5. Januar raus. Ich habe ein paar Plakate gesehen. Also komplett an mir vorbeigegangen wäre wahrscheinlich nicht, aber wenn ich jetzt nicht die Oscar-Quoten mal gecheckt hätte und geschaut hätte.
Aber guck mal, da sind wir wieder hier bei der Stadt-Land-Differenz. Hier auf dem Land hätte ich das absolut nicht mitgekriegt, weil ich fahre zwar fast täglich am Kino vorbei, aber ich weiß nicht, ob dieser Film überhaupt in unserem Kino laufen wird.
Meinst du nicht?
Also ich, wie gesagt, hier in Lennestadt, weiß ich nicht, müsste ich gucken. In Siegen würde er bestimmt laufen, in Olpe vielleicht auch, aber hier in Altonum weiß ich nicht.
Ja, der lief jetzt aber auch in mehreren kleineren Kinos, also
ich guck mal
wird nach. Auch hier in mehreren kleineren Kinos laufen, bei uns ja auf jeden Fall. Es kommt halt drauf an, wenn es ein kleineres Kino ist, was nur Blockbuster hat, dann wahrscheinlich eher weniger, aber...
Was heißt Blockbuster?
Ja, Avengers. Und habe ich Avengers gesagt?
Marvel meintest du, ja?
Ja.
Speaking of Olivia Colman, hier The Father mit Anthony Hopkins und Olivia Colman kommt anscheinend auch noch mal jetzt im Kino.
Nun ja, aber wie gesagt, kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Wenn auch nur einmal wahrscheinlich.
Okay.
Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Gerade wie gesagt, also der Humor ist bitterböse. Der bleibt das Lachen wirklich im Halse stecken. Gut, als nächstes werde ich mir dann wahrscheinlich Babylon antun.
Babylon, worum geht's da?
Für mich sah der Trailer so ein bisschen nach einer sehr enthemmten Version von Great Gatsby aus, aber ich lasse mich mal überraschen.
Okay, also Babylon, da kommt mir ja sofort Babylon Berlin ins Gedächtnis, diese Serie.
Ja, wie gesagt, habe ich nie gesehen, aber ja.
Ja, Berlin der 20er Jahre, die wilden 20er und so weiter. Wurde ja wohl anscheinend international rezipiert, keine Ahnung.
Ja, das ist eine deutsche Netflix-Serie, oder?
Nee, die lief doch im Öffentlich-Rechtlichen.
Ach, Sky war das. Das war eine Sky-Produktion.
Babylon Berlin wurde von ARD und Sky unter anderem produziert. So, Babylon. Lass mal gucken, was Wikipedia sagt.
Der floppt gerade übrigens richtig, aber aus irgendeinem Grund ist der bei den Quotenmachern gar nicht so schlecht dabei, was die Oscars angeht.
Naja, also ich meine, die Besetzung, wenn ich hier sehe, Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Olivia Wilde.
Das sieht alles sehr, sehr gut aus auf jeden Fall, ja. Und der Trailer sah auch ganz witzig aus.
Ja, also es geht anscheinend um ein anderes Babylon, nämlich das Hollywood, der, ja.
Genau, das sah ja sehr enthemmt.
Der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja.
Genau.
Sozusagen die Vorgeschichte für Once Upon a Time in Hollywood. Mit abgehalfterten Schauspielern und so weiter und so fort.
Das ist witzig. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Buchmacher Babylon auf Platz 2 für Best Picture.
Oha. Also, ja, lass uns doch eine Oscar-Folge machen. Vielleicht auch nochmal mit einem Gast. Vielleicht mit Sebastian. Das wäre doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, um diese ganze Filmtheorie nochmal zu vertiefen. Und dann mal drauf zu gucken, was wir von den Ergebnissen der Oscar-Verleihung halten. Können wir doch schon mal festhalten eigentlich.
Ja. Also von den Top 4 Platzierten werde ich mir The Fabelmans garantiert nicht geben. Das las ich irgendwie wie die Autobiografie von Steven Spielberg.
Es ist doch die Biografie von Steven Spielberg, oder?
Eben. Ja. Dementsprechend niemals.
Ja, okay, vielleicht sollten wir diese Segmente für Filmbesprechungen dann relativ kurz halten. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr mit sehr vielen Nebenschauplätzen ungefähr 40 Minuten hierfür gebraucht.
Mhm.
Und in Zukunft versuchen wir dann mal die Filmbesprechungen, vor allem wenn sie nicht aus dem Sci-Fi- und Action-Bereich kommen, eher kurz zu halten. Vielleicht so maximal genau. Eine halbe Stunde.
Aber wie gesagt, von den Top 4, Babylon schaue ich noch. Banshees of Inisherin, wie gesagt, gesehen. Kann ich verstehen, warum das ein Favorit ist.
Ja.
Und Everything, Everywhere, All at Once habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir auch noch anschauen.
Von dem habe ich sogar schon gehört.
Ich glaube auch sehr viel Gutes, oder?
Ich habe davon gehört. Ich kann jetzt allerdings nicht mehr sagen, ob es Gutes oder weniger Gutes war.
Ach so.
Aber ich tendiere eher zu was Gutem, ja. Ja gut, ja. Okay. So, dann war es das ja eigentlich für dieses Jahr, oder Max?
So war es so schlecht, ja.
Ja, also diese Folge erscheint ja am Freitag, dem 30. Dezember.
Nicht den 13. wohlgemerkt.
Nein, den 30. Dezember. Also am vorletzten Tag des Jahres. Heute ist noch Mittwoch. Aber ja.
Dann freu dich schon mal auf Januar. Da haben wir nämlich einen Freitag, den 13.
Okay, gut.
Ach stimmt, wir können am Freitag, den 13. Freitag der 13. schauen.
Interessante auch. Idee. Ja, könnten wir mal machen, ja. Oder wir schauen das irgendwann vorher und veröffentlichen es am Freitag, den 13. Ja.
Die Idee hatte ich schon irgendwann mal, aber ich habe es wieder vergessen. Sehr gut.
Ah ja, so viele Ideen. Wir müssen uns wirklich einen Namen für diese Rubrik hier überlegen.
Ja.
Vielleicht sowas wie Echokammer.
Oh Gottchen.
Ja, wir gehen mal in uns. Falls jemand einen guten Einfall hat, bitte schreibt's uns. Das war jetzt der dritte Aufruf, hier uns zu schreiben, ja.
Die Wamperhöhle.
Die Wamperhöhle, ja, super.
Das hat dann was von Rabbit Hole irgendwie.
What a smell you've discovered, ja. Eieiei. Ja, gucken wir mal.
Das Rabbit Hole, das wäre doch eine Idee. Wenn so viele Rabbit Holes, wie wir hier uns hineinbegeben.
Weiß ich nicht, ob wir das wirklich machen sollten.
Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Na gut. Ja, was bleibt uns noch? Euch wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert morgen nicht zu hart. Und lasst es nicht so sehr knallen wie in dem Film. Vor allem, dass keine Finger dabei auf der Strecke bleiben.
Meinst du das Babylon oder meinst du die Banshees?
Ich meinte die Banshees und das Ganze auf die Silvesternacht bezogen. Nicht, dass man dann auch so denkt, ach, da hinten knallt es wieder. Ja.
Ach so, ja, wohl wahr.
Ja, dann möge die Macht mit euch sein für den Rest des Jahres und für den Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Jahr.
Bis dahin.
Hauen Sie rein.